HR Info. Politik.
Mit Anne Bayer und heute zum Thema männlich, weiblich, divers, das dritte Geschlecht und die Folgen. Seit diesem Jahr gibt es in Deutschland ganz offiziell und amtlich anerkannt das dritte Geschlecht. Menschen, die sich weder als männlich noch als weiblich bezeichnen, können seit Januar als Geschlecht divers ins Geburtenregister eintragen lassen. Ein kleines Kreuzchen mit großen gesellschaftspolitischen Folgen für die Sprache, die Arbeitswelt und letztendlich vor allem unser Denken. Darum geht es in dieser Sendung. Früher hießen sie Hermaphroditen oder Zwitter. Namen, die heute nicht mehr verwendet werden. Stattdessen heißen Menschen, die weder eindeutig Mann noch eindeutig Frau sind, intergeschlechtlich. Das sind in Deutschland laut Schätzungen rund 100 bis 160.000 Menschen. Doch wie viele es genau sind, ist schwer zu sagen. Denn was bedeutet intergeschlechtlich eigentlich? Was verbirgt sich hinter Begriffen wie inter, trans oder gender? Klingt alles furchtbar kompliziert, ist es aber eigentlich nicht, erklärt meine Kollegin Dunja Sadaki.
Intersexuell, wenn die Biologie nicht eindeutig ist. Nicht immer ist das Geschlecht eines Menschen medizinisch klar bestimmbar. Ist das der Fall, redet man von Intersexualität oder Intergeschlechtlichkeit. Der Bundesverband Intersexueller Menschen e.V. sagt dazu:
Es handelt sich also um Menschen, deren geschlechtliches Erscheinungsbild von Geburt an hinsichtlich der Chromosomen, der Keimdrüsen, der Hormonproduktion und der Körperform nicht nur männlich oder nur weiblich ausgeprägt ist, sondern scheinbar eine Mischung darstellt.
Sprich, wenn ein Mensch sowohl biologisch männliche als auch weibliche Merkmale aufweist. Zum Beispiel, wenn ein Mensch Eierstöcke und einen Penis hat. Es gibt allerdings viele Formen von Intersexualität. Ist ein Mensch intersexuell, sagt dies aber nichts über seine sexuelle Orientierung aus. Transsexualität, wenn der Körper sich falsch anfühlt. Ist ein Mensch transsexuell oder transidentitär, kann man sein Geschlecht biologisch eindeutig zuordnen. Im Gegensatz zu intersexuellen Menschen. Zum Veranschaulichen ein Beispiel. Ein Mensch ist biologisch und körperlich eine Frau, fühlt sich aber als Mann und möchte dementsprechend auch so aussehen. Bei Transsexualität geht es also nicht um das biologische Geschlecht, sondern um eine Geschlechteridentität. Viele transsexuelle Menschen lehnen ihren Körper oder Teile davon deswegen ab und möchten ihn in Richtung der gefühlten Identität angleichen. Zum Beispiel durch medizinische Eingriffe wie Hormone oder Operationen. Sie fordern aber auch eine rechtliche Anerkennung. Daher gibt es das sogenannte Transsexuellengesetz. Es gibt aber auch transsexuelle Menschen, die eine Geschlechtsangleichung durch Operationen ablehnen. Achtung, auch bei dem Begriff transsexuell geht es nicht um die Sexualität eines Menschen, sondern um seine gefühlte und gelebte Identität. Transgender, wenn die Kategorie Mann und Frau einfach nicht reicht. Transgender hat sich als Überbegriff etabliert für Menschen, deren Geschlechteridentität von dem Geschlecht abweicht, das ihnen ab Geburt zugewiesen wurde. Darunter fallen auch transsexuelle Menschen. Abgesehen vom biologischen Geschlecht geht es vor allem um die soziale Geschlechtsidentität, also darum, wie Mensch sich fühlt und seiner Identität Ausdruck verschafft. Und das kann männlich, weiblich oder beides oder weder noch sein. Auch der Begriff Transgender sagt nichts über die sexuelle Orientierung eines Menschen aus.
Letztendlich sind alle diese Begriffe Versuche, die menschliche Vielfalt zu beschreiben. Was es bedeutet, als intersexueller Mensch zu leben, darüber sagen sie wenig aus. Allein schon eine offizielle Anrede wie »sehr geehrte Damen und Herren« oder auch die Verwendung des Pronomens »er« und »sie« kann eine Ausgrenzung bedeuten.
Es ist ja überall in männlich-weiblich unterteilt und sobald ich vor die Tür gehe, bin ich damit konfrontiert, dass es mich in dieser Welt eigentlich nicht gibt.
Sandrao Mendig kam als intersexuelles Kind zur Welt und wurde von den Ärzten zu einem Mädchen umoperiert. Die hormonbildenden Organe wurden entfernt und Sandrao als Mädchen sozialisiert. Die meiste Zeit des Lebens hieß Sandrao also Sandra. Ohne zu wissen, warum, hat er sie aber immer gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt.
Also ich habe gedacht, ich wäre der einzige Mensch, der so ist. Und habe eben deswegen immer gedacht, ich wäre irgendwas Kaputtes, irgendwas, was nicht sein darf. Und als ich eben erfahren habe, dass ich intersexuell bin, war das für mich eigentlich eine Art Befreiung, weil ich endlich wusste, hey, mein Gefühl, dass ich nicht männlich und nicht weiblich bin, war nie falsch, sondern das ist jetzt so. Und jetzt habe ich für dieses Gefühl Worte und kann es klar benennen.
Heute ist Sandrau eine lebensfrohe, selbstbewusste Person. 1,63 Meter groß, mit blau gefärbten Haaren, an einer Seite lang, an einer kurz geschoren. Das drücke den Zustand aus, dazwischen zu sein, nicht reinzupassen in eine der großen Schubladen, männlich oder weiblich. 8 Jahre lang hat Sandrau in der Nähe von Kassel gelebt. Inzwischen wohnt er, sie zurückgezogen, zwischen Kiel und Lübeck. Durch einen Burnout und die anschließende Psychotherapie kam das lange verschwiegene Lebensthema ans Licht.
Und dann war ich eben im Zuge meiner Therapie mal wieder bei einer Gynäkologin, diesmal bei einer, die sich mit Intersex auskennt. Und die hat sich das dann angeguckt und hat mir dann eröffnet, dass mein Genitale auch total vernarbt ist. Und ja, mittlerweile weiß ich eben auch, welche Operationsmethode da angewendet worden ist, weil ich dann nochmal einen Chirurgen aufgesucht habe.
So kam heraus, dass die Ärzte versucht haben, Sandraus Penis, der leicht verkürzt war, zu einer Klitoris umzuoperieren. Eltern und Ärzte haben Sandrau das immer verschwiegen. Dieses traumatische Erlebnis möchte er sie anderen intersexuellen Kindern und auch den Eltern ersparen. Wie viele Babys tatsächlich intersexuell geboren werden, ist laut dem Bundesverband für intersexuelle Menschen unklar. Vermutlich sei die Dunkelziffer hoch. Denn der Wunsch, das Kind einem der bekannten Geschlechter zuzuordnen, sei nach wie vor groß. Deshalb spricht Sandrau viel mit betroffenen Eltern und macht ihnen Mut, ihr Kind so zu lassen, wie es ist, und nicht operieren zu lassen.
Ich sag den Eltern halt, liebt euer Kind einfach so, erzieht euer Kind selbstbewusst und redet halt mit dem Kind. Also das Schlimmste ist halt, was die meisten Intersexuellen haben, ist halt, dass es ein Leben lang tabuisiert wurde, weil die Ärzte das halt früher gesagt haben, dass man den Kindern oder den Menschen das nicht sagen soll.
Es gibt viele verschiedene Erscheinungsformen von Intersexualität, immer aber treten weibliche und männliche Geschlechtsanteile gemischt auf. Sandrau wünscht sich, dass die Operationen aufhören und intersexuelle Kinder sich gesund und ihrer Natur entsprechend entwickeln können und nicht schon bei der Geburt für Aufruhr sorgen bei Eltern und Ärzten.
Die Kinnlade fällt runter, die Augen gehen weit auf, dann wird das Kind erstmal genommen, wir müssen erstmal gucken und müssen erstmal weg, und dass das für Eltern halt erstmal eine Schockreaktion ist, anstatt dass die Ärzte so reagieren und sagen, hey, wir haben hier ein intersexuelles Kind, aber das ist gar nichts Schlimmes, das kommt häufiger vor und da muss man jetzt auch gar nichts machen. Das fände ich eigentlich gut.
Schon in der Geburtsurkunde, findet Sandrau, sollte deshalb der Geschlechtereintrag ganz weggelassen werden, auch um den Eltern den Druck zu nehmen, sich entscheiden zu müssen.
Und seit 1.1. haben die Eltern die Möglichkeit, ihr Kind als divers oder eben nichts eintragen zu lassen, wenn sie noch warten wollen, bis sich das Kind selber entscheiden kann. Das war ein Porträt von Sandrau, weder Mann noch Frau. Hanna Immich hat mit ihm, ihr gesprochen. Menschen wie Sandrau haben eben, wie gesagt, seit diesem Jahr auf dem Standesamt die Möglichkeit, ihren Personenstand ändern zu lassen. Der Gesetzgeber hat mit der Einführung des dritten Geschlechts die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt. Geklagt hatte die Person Vanja. Unterstützt wurde sie dabei von der Interessensgruppe Die dritte Option. Moritz Prasse ist ihr Sprecher. Für ihn war es kein Problem, als ich ihn im Interview mit Herrn Prasse anspreche, mit der Formulierung, sehr geehrte Damen und Herren. Im Anschreiben hat er dagegen schon eher Schwierigkeiten.
Es schließt halt nicht alle mit ein. Es fühlen sich nicht alle mit genannt und sind meistens auch nicht alle mit gemeint, weil die meisten Menschen gar nicht auf dem Schirm haben, dass es noch mehr gibt als Frauen und Männer und intersexuelle Menschen gar nicht mit ansprechen.
Spätestens also seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 2017 hat jetzt auch der Gesetzgeber eben auf dem Schirm, dass er hier etwas ändern muss. Das hat er getan. Wie beurteilen Sie das?
Das war für uns ein Riesenmoment. Also es war eine Riesenfreude, weil das Bundesverfassungsgericht uns in allen Argumentationspunkten Recht gegeben hat und eben gesagt hat, dass der Gesetzgeber bis zum 01.01.2019 Zeit hat, um ein verfassungskonformes Gesetz zu schaffen. Über das Gesetz selber haben wir uns tatsächlich nicht mehr so sehr gefreut, weil es einen ganz schönen Schritt zurück auch darstellt. Also natürlich ist es ein Schritt nach vorne, jetzt legal einen weiteren Geschlechtseintrag zu haben und den auch zu bekommen. Aber es ist nicht das, was es hätte sein können. Es umfasst nicht alle Personen, die nicht männlich oder weiblich sind, sondern eben nur intergeschlechtliche Personen. Und ausgeschlossen sind alle Menschen, die keine ärztliche Diagnose darüber haben, dass ihr Körper nicht den Normen von männlich und weiblich entspricht.
Und das heißt jetzt aber nicht, dass die Eltern bei der Geburt eines Kindes, wo das auch nicht eindeutig festgelegt werden kann, ob das Kind ein Mädchen oder ein Junge ist, dass sie da jetzt automatisch verboten bekommen, eine Operation an Neugeborenen durchführen zu lassen? Ist das damit eingeschlossen?
Nee, leider nicht. Also die Hauptforderung von Interessensverbänden intergeschlechtlicher Menschen war immer, dass Operationen an Kleinkindern, an Säuglingen, an Kindern, die nicht zustimmungsfähig sind, verboten gehören. Und dieses Operationsverbot steht zwar im Koalitionsvertrag, ist aber bisher nach wie vor nicht umgesetzt. Und die Zahlen der letzten 10 Jahre zeigen, dass die Operationen tatsächlich konstant bleiben. Also es werden nach wie vor genitalverändernde, nicht notwendige Operationen an Kleinkindern vorgenommen, um sie dem Bild von männlich oder weiblich entsprechend zu formen.
Warum meinen Sie, machen die Eltern das?
Aus Elternsicht finde ich das gar nicht so unverständlich. Also die meisten Eltern wissen gar nicht, dass es sowas wie Intergeschlechtlichkeit gibt. Sie freuen sich auf ein Kind, dann kommt dieses Kind und Arzt oder Hebamme, meistens Ärzte, sagen irgendwie, ja, sie haben jetzt ein Kind. Das entspricht nicht ganz so der Norm, aber es ist kein Problem, wir können das korrigieren. Dann wächst ihr Kind ganz normal und glücklich auf und wird wahrscheinlich nie was davon erfahren. Und wenn man das als Eltern hört, finde ich das gar nicht so unverständlich, dass Eltern da sagen, ja, auf jeden Fall, machen Sie, dass mein Kind glücklich wird. Wenn das nicht so schwierig ist, dann tun sie das. Deswegen sagen eben Interessensverbände von intergeschlechtlichen Menschen auch, dass es nicht in der Entscheidungshoheit der Eltern liegen darf, sondern dass es ein tatsächliches Verbot geben muss und Operationen, die nicht notwendig sind.
Was können denn solche Operationen für Spätfolgen haben?
Zum einen ist es eine wahnsinnige psychische Belastung. Also es ist ein nicht medizinischer Eingriff in einen an sich gesunden Körper. Da werden häufig werden zum Beispiel Hoden entnommen, was einen großen Eingriff in hormonelles Gleichgewicht von den Menschen hat. Die werden teilweise sehr früh dann mit Hormonpräparaten versorgt. Sie haben jahrelange medizinische Torturen hinter sich tatsächlich. Es ist sowohl physisch schwierig für die Menschen, es bedeutet häufig eine Sterilisation. Sie sind nicht mehr fortpflanzungsfähig, falls sie es vorher waren. Und es ist vor allem eine psychische Belastung.
Ja, letztendlich gibt es natürlich auch noch viel mehr Situationen als nur in Anführungsstrichen beim Standesamt, in denen sich intergeschlechtliche Personen entscheiden müssen, ob sie bei Formularen zum Beispiel Mann oder Frau ankreuzen oder allein schon, wenn man ein Hotel buchen möchte oder bei der Wahl einer öffentlichen Toilette im Sport und. Also mit diesen Folgen, da hat sich auch Friederike Boll beschäftigt. Sie ist Anwältin in Frankfurt und vertritt einige Menschen bei ihrem Kampf um die Anerkennung ihres Personenstands divers. Sie ist überzeugt, die gesetzlichen Änderungen werden auch noch weitreichendere Folgen haben.
Ja, das sicherlich, dass der Eintrag im Pass jetzt natürlich nicht das ganze Sozialgefüge auf einen Streich verändern wird, das ist klar. Aber es gibt ja trotzdem den Anspruch auch auf Anerkennung dieser Geschlechtsidentität, insbesondere wenn sie jetzt erfasst wird. Und das hat ja auch Auswirkungen zum Beispiel auf das Antidiskriminierungsrecht. Beispielsweise Stellenausschreibungen haben jetzt schon oft das D dahinter für divers als dritte Option. Und das wird sich auch Stück für Stück in anderen Bereichen der Gesellschaft niederschlagen, beispielsweise in diesen ganzen Online-Registrierungen, wenn man einkauft, wenn man einen Arzttermin online abschließt und so weiter und so weiter. Da wird die IT einfach umstellen müssen.
Ganz kurz nochmal im Hinblick auf den Arbeitsmarkt. Sie haben es gerade angesprochen, Stellenanzeigen. Tatsächlich, ich habe in der Zeitung auch schon öfter jetzt in der Klammer M, W oder D gesehen. Ja. Aber wo gibt es denn sonst noch Bereiche, wo sich die Wirtschaft tatsächlich auch umstellen werden muss? Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung.
Ja, beispielsweise Quoten. Es geht aber auch um zum Beispiel Diskriminierung im Alltäglichen in der Belegschaft. Da ist der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin jetzt in der Verpflichtung, auch sich schützend vor, nicht-binäre Personen zu stellen und zu sagen, nein, das Grundgesetz gilt auch hier im Betrieb und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darf auch zwischen Kollegen nicht eine persönlichkeitsrechtsverletzende Qualität erreichen. Dann müsste sozusagen auch geguckt werden, was kann der Arbeitgeber tun im Rahmen seines Weisungsrechts. Aber ich sag mal, bevor man zu solchen tendenziell repressiven Mitteln greift, wäre ja viel mehr eine Auseinandersetzung, Aufklärung und so weiter sinnvoll auch in Betrieben, weil das sehen wir ja jetzt schon. Die letzten 1,5 Jahre, seitdem das Bundesverfassungsgericht diesen Beschluss erlassen hat, gibt es eine sehr, sehr große Öffentlichkeit, die ja auch dazu führt, dass Menschen sich eher nach außen trauen, eher sich offenbaren oder sagen, jetzt sehe ich mich anerkannt, jetzt kann ich auch das leben, führen, das ich möchte und kann auch mit meiner Geschlechtsidentität offen umgehen. Mhm. Also diese Sichtbarkeit wird sicherlich zu Irritationen führen. Das ist ja auch selbstverständlich. Menschen, die bisher immer felsenfest davon ausgegangen sind, es gibt nur zwei Geschlechter, die brauchen ja auch erstmal einen Umgewöhnungsmoment. Ja? Und das sinnvoll zu gestalten, auch im Betrieb oder in der Schule, im Kindergarten, in den Familien, da wird bestimmt noch einiges an Debatte und vor allem auch Verständnis und auch wohlwollende Nachfragen nötig sein.
Es hat also bereits jetzt schon konkrete Auswirkungen, zum Beispiel auf die Arbeitswelt. Das sagt die Frankfurter Anwältin Friederike Boll. Sie hören HR Info Politik zu der Frage männlich, weiblich, divers, das dritte Geschlecht und die Folgen. Die Frage bleibt letztendlich auch, wie offen ist unsere Gesellschaft für diese Veränderungen? Dazu habe ich noch einmal Moritz Prasse, Sprecher der Interessensvertretung, die dritte Option gefragt.
Ja, ich glaube, die Gesellschaft ist da sehr gespalten und spaltet sich weiter. Ist ja auch nicht nur in diesem Themenbereich gerade so. Also es gibt einerseits eine große Offenheit und eine große Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinandersetzen und zu sagen, das, was die Gesellschaft bisher intergeschlechtlichen Menschen angetan hat, ist furchtbar und wir müssen das ändern. Und alle Menschen haben ihren Platz. Und gleichzeitig gibt es eine wahnsinnig reaktionäre Gegenbewegung, die einfach die Augen verschließt und sagt, das stimmt nicht. Menschen sind entweder Frauen oder Männer und alle anderen sind irgendwie verstümmelt. Das sind bedauernswerte Wesen, aber für die müssen wir jetzt nicht Sonderrechte schaffen. Und klar, diese reaktionäre Bewegung gibt es. Ich hoffe aber, sie wird nicht stärker.
Also wie Sie sagen, es gibt eben manche Menschen, die scheinen eben sehr wohl Probleme damit zu haben, wenn die Grenzen zwischen den Geschlechtern immer mehr verschwimmen. Also im Bundestag hat zum Beispiel die AfD als einzige Partei gegen diese Gesetzesänderung gestimmt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ich weiß nicht, warum Menschen da so Probleme mit haben, wenn es sie eigentlich doch gar nicht betrifft. Also mir kann es doch eigentlich völlig egal sein, ob mein Gegenüber männlich, weiblich, intergeschlechtlich, transgeschlechtlich oder sonst was ist. Das hat mit mir selber ja erstmal überhaupt nichts zu tun. Aber ich glaube, tiefergehend hat es einfach damit zu tun, dass Geschlecht zum einen die erste soziale Kategorie ist, die Kinder lernen. Also Kinder können meistens im Alter von 2 Jahren schon zwischen Geschlechtern unterscheiden, noch bevor sie so Sachen wahrnehmen wie Hautfarbe oder Klassenunterschiede oder so einen sozialen Status. Und ich glaube, Geschlecht ist bei aller Unsicherheit, die gesellschaftlich in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, noch so eine letzte Kategorie, an der sich Menschen festzuhalten versuchen, so eine letzte Sicherheit, wo sie das Gefühl haben, dass sie ihnen genommen wird.
Was meinen Sie, könnte denn der Gesetzgeber tun, damit das alles noch weiter vorangeht in Ihrem Sinne?
Der Gesetzgeber könnte zum Beispiel ein umfassenderes Gesetz schaffen. Also es ist jetzt ganz viel noch nicht geregelt. Es ist zum Beispiel überhaupt nicht geregelt, wie sieht Elternschaft in Zukunft aus? Was ist, wenn Menschen, die einen Eintrag divers haben, Kinder bekommen oder Kinder zeugen, Eltern werden? Wie werden sie eingetragen? Es gibt eine totale Rechtsunsicherheit. Wie werden Menschen angeschrieben? Wie werden sie benannt? Wie funktioniert das in Zukunft mit geschlechtergetrenntem Sportunterricht? Wie funktionieren die Personenkontrollen an Flughäfen oder sonst was? Das sind alles völlig offene Fragen, vor denen sich der Gesetzgeber gerade weggeduckt hat, was sehr schade ist.
Gucken wir noch mal kurz auf die Sprache. Haben Sie da eine Idee, wie könnte sich das ändern? Weil allein schon ein Pronomen im Deutschen gibt es er oder sie. Was könnte man da verwenden?
Das ist individuell sehr unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sind sehr zufrieden, selbst wenn sie sagen, ich passe nicht in diese Schublade männlich oder weiblich, finden sie es trotzdem okay, wenn sie mit einem Pronomen angesprochen werden. Es gibt Menschen, die bevorzugen es, wenn da abgewechselt wird, also manchmal ein weibliches Pronomen, manchmal ein männliches Pronomen benutzt wird oder auch eine Kombination daraus, also er, sie zum Beispiel. Es gibt Menschen, die weichen auf das Englische aus, also auf das englische they, was im Deutschen leider nicht funktioniert, weil es wieder sie wäre. Aber es gibt noch keine sprachlichen Neuerungen, auf die man sich im Konsens verständigt hat oder die irgendwie für alle passen. Und ich glaube, das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis man da eine sprachliche gemeinsame Grundlage geschaffen hat.
Ein paar Beispiele gibt's aber allerdings schon. Da hat zum Beispiel die Stadt Hannover gerade erst vor kurzem oder seit Anfang diesen Jahres eine Empfehlung für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache herausgegeben. Mit ganz konkreten Beispielen, da heißt es dann zum Beispiel Redepult statt Rednerpult oder Auskunft gibt statt Ansprechpartner und niemand statt keiner. Und die Bürger, die werden dann auch in Zukunft nicht mehr mit Herr oder Frau, sondern mit Vorname und Nachname angeredet. Das war Moritz Prasse, Sprecher des Interessenverbandes Die Dritte Option. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Politik.
Und an dieser Stelle möchte ich noch einen Blick nach Schweden werfen, denn auch die Schweden bemühen sich um eine Anerkennung des dritten Geschlechts. In Sachen Sprache haben sie bereits ein drittes Pronomen eingeführt. Unser Korrespondent Carsten Schmiester berichtet.
Vor 5 Jahren war das Sigtuna-Museum am Stadtrand von Stockholm noch sehr fortschrittlich, mit neuen Schildern an den Toiletten. Ein menschlicher Umriss, je zur Hälfte mit Hose und Kleid. Inzwischen sind geschlechtsneutrale Toiletten nichts Ungewöhnliches mehr und die meisten Schweden und Schwedinnen wie Alva finden das gut so. Warum muss man unbedingt wählen, ob man ein Mädchen oder ein Junge ist? Das ist nicht immer so klar. Ich verstehe, dass es schwierig ist für Transpersonen. Wo soll ich reingehen? Ich sehe aus wie ein Junge, bin aber ein Mädchen oder andersherum. Ich glaube, die meisten sind sehr offen dafür. Viele Toiletten sind ja schon geschlechtsneutral und die, die noch nicht solche Toiletten haben, müssen den Schritt in die richtige Richtung gehen. Es gibt noch mehr Schritte in diese Richtung. Gender-Umkleideräume in Schulen etwa oder das geschlechtsneutrale Pronomen Hen. Es wurde 2015 eingeführt, wird heute im öffentlichen und da auch gern politisch überkorrekten Schweden artig benutzt. Im privaten Alltag hat es sich aber noch nicht wirklich durchgesetzt. Das könnte sich ändern, wenn sich das Land zur Anerkennung des Tredje Schön, des dritten Geschlechts, durchringt. Man sollte denken, dass die fortschrittlichen Schweden das längst getan hätten, haben sie aber nicht. Irgendwie untergegangen das Thema, erst in der Flüchtlingskrise, dann im Wahlkampf. Aber jetzt steht die neue alte rot-grüne Minderheitsregierung und selbst die früher skeptische Zentrumspartei, die neuerdings Rot-Grün toleriert hat, umgedacht, so der Reichstagsabgeordnete Ola Johansson. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die sich weder männlich noch weiblich fühlen. Und da ist es wichtig, dass wir ihre Situation ernst nehmen und diese Frage klären. Karin Rogsjö von der Linkspartei sieht sich damit schon fast am Ziel. Eine Mehrheit im Reichstag für, das dreht hier schön. Dafür kämpfen wir schon lange. Jetzt hat Deutschland das dritte Geschlecht eingeführt, dass wir so weit hinten anstehen, finde ich bedauerlich. So wie der intersexuelle Sarif. Er ist natürlich für die Änderung des Rechts als einen Schritt auf dem Weg zur gesellschaftlichen Anerkennung. Eine neue Gesetzeslage macht es uns nicht automatisch leichter. 2009 wurden Transpersonen in die Diskriminierungsgesetzgebung aufgenommen, aber es gibt noch immer transphobische Verbrechen. Gesetze verbessern unsere Situation und dazu würde auch das dritte Geschlecht beitragen. Aber am Ende brauchen wir eine neue Einstellung der Leute, die viele Schweden allerdings schon haben. Ihr guter Wille stößt auf ein sehr landestypisches Hindernis, ein bürokratisches, deutet Hillevi Larsson von den Sozialdemokraten an. Ich hoffe, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt, weil die Frage für die Betroffenen so wichtig ist und die Lösung praxistauglich sein muss. Unser Melderegister und die Personennummern sind nämlich geschlechtsspezifisch. Da gibt es im Moment nur Mann oder Frau. Und dummerweise ist diese Personennummer der Kern, um den sich alles dreht im Rundum-Wohlfahrtsstaat Schweden. An diesem System etwas zu ändern, dürfte das größte Problem sein. Nicht die Haltung, sondern die Verwaltung.
Und wir bleiben im Ausland, denn letztendlich haben Menschen unterschiedlicher Kulturen und Zeiten die Frage nach der Anzahl der Geschlechter schon immer ganz unterschiedlich beantwortet. Häufig lautet die Antwort mehr als 2. So zum Beispiel in Indien, Bangladesch und Pakistan, wie unsere Korrespondentin Christina Maria Purkert berichtet.
Im April 2014 hat der oberste Gerichtshof Indiens das dritte Geschlecht offiziell anerkannt.
Nobody is going to give you just sitting back.
Man bekommt nichts, wenn man nichts tut, sagt Lakshmi Narayan Tripathi, Indiens wohl bekannteste Transgender-Aktivistin, die Klage auf Anerkennung eingereicht hatte. Seit dem Urteil können sie und alle anderen Menschen, deren Geschlecht nicht eindeutig ist oder die Eunuchen sind, das in ihren Dokumenten wie Pass oder Führerschein eintragen lassen. Geschlecht E steht dort. Doch auf dem Subkontinent kennt man solche Menschen seit Jahrtausenden als Hijra. Die religiöse Überlieferung des Hinduismus, die vedische Tradition, hat ihnen einen hohen Status zugeschrieben, sagt die Aktivistin.
We are known as the demigods.
Die verehrten und geschützten Halbgötter hatten auch in der Zeit der islamischen Mogulherrschaft noch einflussreiche Positionen am Hof inne. Erst als die Briten die Herrschaft in Indien übernahmen, verloren die Hijras ihre gesellschaftliche Stellung. Denn die Europäer schrieben gesetzlich fest, dass es nur 2 Geschlechter gibt, männlich und weiblich. Seitdem und bis heute leben Hijras am Rande der Gesellschaft in Gemeinschaften zusammen und verdienen ihren Lebensunterhalt mit Betteln oder Auftritten auf Hochzeiten. Ihnen kein Geld zu geben, bringt nach indischem Volksglauben Unglück. Zum Teil verdienen Hijras auch mit Prostitution den Lebensunterhalt. Das Urteil von 2014 gibt den Hijras viele Rechte zurück. Seitdem dürfen sie für politische Ämter kandidieren. Ihre Gemeinschaft hat Anteil an den Quoten für Minderheiten bei Bildung und Beschäftigung. Sie haben Anspruch auf Teilhabe an Wohlfahrtsprogrammen und auch auf separate Toiletten. Im Land des allgemeinen Toilettennotstands allerdings ein eher symbolisches Recht. Noch lassen sich diese Toiletten an den Fingern einer Hand abzählen. Viele Transgender möchten sie auch gar nicht nutzen, um sich nicht outen zu müssen. Vor allem, wenn sie noch jung sind und studieren oder einem normalen Beruf nachgehen. Lakshmi Narayan Tripathi ist das allerdings egal. Für sie gilt auch hier ihr Lieblingsmotto: Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin.
Good girls go to heaven and bad girls go everywhere.
Neben Indien kennen übrigens noch viel mehr Länder ein drittes Geschlecht, zum Beispiel Australien, Neuseeland, Argentinien, USA, Kanada oder Malta. Und noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Eine Stichprobe bei den Standesämtern in Hessen hat ergeben, in Frankfurt wurden seit Gesetzesänderung bereits 10 Anträge für den Eintrag divers gestellt, in Wiesbaden, Offenbach und Darmstadt dagegen noch keine. Das war die Sendung heute zum Thema männlich, weiblich, divers, das dritte Geschlecht und die Folgen. Die gibt es auch als Podcast zum Nachhören, den finden Sie auf unserer Homepage hrinforadio.de. Mein Name ist Anne Bayer.